D-Radio Wissen. Update.
Kein Millimeter diesem rechtsradikalen Mob. Das sind Leute, die haben mit Deutschland nichts zu tun. Die halten sich ja die Vertreter des wahren Deutschland. In Wahrheit sind es die undeutschesten Typen, die ich mir vorstellen kann.
Klare Worte von Vizekanzler Sigmar Gabriel heute in Heidenau, dem Ort in Sachsen, wo es am Wochenende Ausschreitungen gegen ein Flüchtlingsheim gab. Gabriel hat das deutlich verurteilt und ein hartes Vorgehen gegen die Randalierer versprochen.
Für die gibt es nur eine Antwort. Polizei, Staatsanwaltschaft und nach Möglichkeit für jeden, den wir da erwischen, auch das Gefängnis.
Deutschland und der Hass gegen Flüchtlinge, das ist unser erstes Thema. Ich bin Britta Wagner.
Update.
In Heidenau ist es jetzt wieder ruhig. Das gesamte Wochenende über aber gab es fremdenfeindliche Krawalle. Viele Randalierer waren betrunken und griffen auch die Polizei an. Das waren nicht die einzigen Proteste gegen Flüchtlingsheime in letzter Zeit, aber so gewaltsam waren sie bisher noch nicht ausgefallen. Gestern Abend richtete die Polizei schließlich eine Sicherheitszone rund um das Asylbewerberheim ein. Auch der Heidenauer Bürgermeister Jürgen Opitz von der CDU ist entsetzt über die Ausschreitungen. Er sagt aber auch, dass seine Stadt kein Nazinest ist, sondern die meisten Einwohner friedlich sind. Deswegen freut sich Opitz auch über Unterstützungsbesuche von Politikern wie Vizekanzler Gabriel heute.
Ich empfinde das nicht als Tourismus, ich empfinde das als Unterstützung, die ein Bürgermeister einfach auch braucht. Weil ein Bürgermeister steht am Ende der Fresskette und ist auf jede Unterstützung von weiter oben auch angewiesen. Und so sehe ich auch die Besuche. Ich hoffe ja, wenn Sigmar Gabriel heute bei uns ist, dass ich dann morgen oder spätestens übermorgen die Frau Merkel hier begrüßen kann.
Die Kanzlerin hatte übers Wochenende nichts zu den Ausschreitungen in Heidenau gesagt. Deswegen forderte die Opposition klare Worte von Merkel. Auch die SPD hat ihr Untätigkeit vorgeworfen. Heute hat die Kanzlerin die Ausschreitungen in Heidenau dann verurteilt. Zuerst über Regierungssprecher Steffen Seibert, später auch noch einmal persönlich.
Es ist abstoßend, wie Rechtsextremisten und Neonazis versuchen, dumpfe Hassbotschaften zu verkünden. Aber es ist genauso beschämend, wie Bürgerinnen und Bürger, sogar Familien mit Kindern, durch Mitlaufen diesen Dinge noch einmal unterstützen.
Woher kommen dieser Hass und diese Angst vor den Flüchtlingen? Auch der Heidenauer Bürgermeister ist betroffen, weil ganz normale Einwohner bei den Protesten mitmarschiert sind. Er glaubt, dass die rechtsextremen Rattenfänger einfache Lösungen für die Ängste der Menschen anbieten.
Offensichtlich ist es der Gesellschaft nicht gelungen, die Empathie so zu lenken, dass Fremde als Bereicherung empfunden werden, als Herausforderung unseres Reichtums und unserer Möglichkeiten, Hilfe zu leisten, sondern bei vielen Menschen sind diese Fremden eine Bedrohung, die ihnen möglicherweise etwas wegnehmen, die Konsequenzen für ihr Leben fordern. Sie müssten sich umstellen, sie müssten kommunikativer werden und davor haben viele Leute Angst.
Dabei fühlt sich Opitz auch etwas alleingelassen von der großen Politik. Er habe nur mit 2 Tagen Vorlauf erfahren, dass in dem leerstehenden Baumarkt ein Flüchtlingsheim entstehen solle und schon in wenigen Tagen die ersten Asylbewerber einziehen sollten. Er versteht, dass das Menschen überfordern kann, auch wenn sie gar keine rechtsextremen Einstellungen haben. Auch Vizekanzler Gabriel hat bei seinem Besuch in Heidenau mit solchen Menschen gesprochen, die Sorgen haben, wie sich ihr Leben durch die Flüchtlinge verändert.
Ich glaube, wir haben eine doppelte Integrationsaufgabe. Wir haben die Aufgabe, die Menschen, die zu uns kommen und auf Dauer bleiben werden, und das sind von den 800.000 ganz gewiss 500.000 bis 600.000, denen müssen wir eine neue Heimat geben. Aber wir haben auch eine Integrationsaufgabe unserer eigenen Bevölkerung gegenüber. Wenn wir jetzt Wohnungsbau machen in den Großstädten, dann bitte nicht nur für Flüchtlingswohnungsbau, sondern für alle Menschen, die bezahlbare Wohnungen suchen.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Warum hat die Kanzlerin übers Wochenende nichts zu den rechtsextremen Ausschreitungen in Heidenau gesagt? Das hat auch tagesschau.de auf Facebook gefragt. Dort werden mehrere Politiker zu den Anschlägen in Sachsen zitiert. Doch bei Merkel steht nur Punkt, Punkt, Punkt. Daniela Tepp kommentiert: Für diese Sprachlosigkeit sollten wir sie endgültig vor die Tür setzen. Anne Günther fragt: Ist die Bundeskanzlerin zu schwach oder will sie die Nazis nicht stoppen? Raphael Schlemann spricht von Merkeln auf höchstem Niveau. Stefan Husemann findet das Schweigen irgendwie ehrlich. Wir wissen doch, was wir hören wollen. Wir wissen, was sie sagen wird, und wir wissen bereits, dass von Angela Merkel in dieser Sache nicht mehr als Lippenbekenntnisse zu erwarten sind. Und Sebastian Werle sagt: Aus Merkels Sicht ist das Schweigen ganz schön clever, denn sie wartet ab und dann, kurz bevor es alle zerreißt, heißt es: Mir nach, ich folge euch.
Was sonst noch wichtig war.
Frankreichs Präsident François Hollande hat die Thalys-Helden mit dem höchsten Orden des Landes ausgezeichnet, also die Männer, die am Freitagabend ein Blutbad im Thalys-Schnellzug zwischen Amsterdam und Paris verhindert haben, weil sie den schwer bewaffneten Angreifer gestoppt haben. Hollande sagte zur Verleihung:
Diese Männer, die wir heute ehren, haben durch ihren Mut Leben gerettet. Sie haben ein Beispiel gegeben für das, was auch unter so dramatischen Umständen möglich ist.
Der Täter wird weiter verhört. Er bestreitet jedes terroristische Motiv und sagt, dass er den Zug ausrauben wollte. Belgien und Frankreich wollen nach dem Vorfall jetzt mehr Sicherheit in den Thalys-Zügen. Zum Beispiel sind Ausweis- und Gepäckkontrollen im Gespräch, ähnlich wie auf den Flughäfen und auch beim Eurostar-Zug zwischen Frankreich und Großbritannien. In Thailands Hauptstadt Bangkok hat die Polizei eine neue Bombe entdeckt und entschärft. Sie glaubt aber nicht, dass der Bombenfund mit dem Anschlag von letzter Woche zusammenhängt. Dabei waren im Zentrum von Bangkok 20 Menschen getötet und mehr als 120 verletzt worden. Die Ermittlungen dazu laufen noch, werden aber durch Pannen erschwert. Denn einige Überwachungskameras rund um den Anschlagsort waren defekt. Deswegen fehlen jetzt wichtige Videoaufzeichnungen über den Fluchtweg des oder der Bombenleger. In China sind die Kurse auf dem Aktienmarkt wieder stark gefallen. Das ist schon der fünfte Tag in Folge, dass es so schwere Kursverluste gibt. Die Börse in Shanghai hat heute sogar den niedrigsten Stand seit 8 Jahren registriert. Der chinesische Analyst Feng Xin erklärt die Ursachen der Talfahrt.
Für so einen großen Kurssturz gibt es mehrere Gründe. Schlechte Wirtschaftsdaten, die Panik am Markt verursachen. Die Leute hatten hohe Erwartungen an die Zentralbank, dass Zinsen gesenkt werden und auch der Mindestreservesatz für Banken. Das ist aber bislang nicht passiert. Viele Investoren glauben, das sind schlechte Zeichen für die Märkte. Dazu sind auch die Kurse in anderen Ländern gefallen. Das hat den chinesischen Markt zusätzlich beeinflusst.
Auch in Deutschland hat die chinesische Wirtschaftsschwäche Folgen, denn viele deutsche Unternehmen leben vom Export. Der Aktienindex DAX in Frankfurt ist unter 10.000 Punkte gefallen. Die Marke gilt als psychologisch wichtig. Die chinesische Regierung versucht schon länger, die fallenden Kurse zu stoppen. Bisher war sie damit aber nicht erfolgreich. Das oberste Planungsamt rechnet damit, dass die chinesische Wirtschaft erst gegen Ende des Jahres wieder stabil wächst. 3 Monate nach dem Bekanntwerden des Hackerangriffs auf den Bundestag ist das IT-System knapp eine Woche lang general überholt worden und heute Vormittag sind die Rechner wieder hochgefahren worden. Wer hinter dem Angriff steckt, ist weiter unklar. Weil die Hacker sehr professionell vorgingen, werden ausländische Geheimdienste dahinter vermutet. Die Abgeordneten müssen jetzt neue Passwörter einrichten.
Was noch wichtig wird:
Für morgen Vormittag hat die Allianz pro Schiene am Brandenburger Tor in Berlin zu einer Demo gegen die Gigaliner aufgerufen. Das sind die extra langen Lkw, die gerade bei Feldversuchen auf deutschen Straßen getestet werden. Die Gigaliner dürfen 25 Meter lang und bis zu 44 Tonnen schwer sein. Die Befürworter sagen, dass die Riesen-Lkw mehr transportieren können und so insgesamt weniger Lkw auf den Straßen unterwegs wären. Die Gegner glauben das nicht. Dirk Pflege, Geschäftsführer der Allianz pro Schiene:
Der Hintergrund ist, dass der Lkw-Transport durch die Einführung der Gigaliner viel, viel billiger würde. Und damit würden jede Menge Güter von der Schiene auf die Straße verlagert.
Mit der Demo morgen will die Allianz pro Schiene Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt überzeugen, die Gigaliner nicht auf deutschen Straßen zuzulassen. In anderen europäischen Ländern sind sie schon unterwegs, zum Beispiel in Schweden. Morgen wird ein Grundsatzurteil vom Bundesarbeitsgericht erwartet. In den beiden Fällen geht es um die Folgen von Flughafenstreiks. Mehrere Fluglinien haben die Fluglotsengewerkschaft GDF auf Schadenersatz verklagt, weil sie zu Unterstützung Streiks für Flughafenmitarbeiter aufgerufen hatte. Durch die Streiks konnten mehrere Flüge nicht starten und landen, auch wenn sich der Streik eigentlich nicht gegen die Fluglinien richtete, sondern gegen den Flughafen. Juristisch interessant und umstritten ist vor allem die Frage, ob die Fluglinien Schadenersatz fordern dürfen, obwohl sie ja nur Nebenopfer des Streiks waren. In den ersten beiden Instanzen sahen die Gerichte für die Fluglinien keine Chance auf Schadenersatz. Jetzt ist die höchste Instanz dran, das Bundesarbeitsgericht.
Und sonst in der Welt?
Im Gazastreifen ist der Start ins neue Schuljahr für mehr als 200.000 Kinder heute ausgefallen. Mehrere tausend Lehrer und Verwaltungsangestellte haben gestreikt. Sie protestieren dagegen, dass bei ihnen gekürzt werden soll. Es gibt Pläne, nach denen die Lehrer im Gazastreifen bis zu einem Jahr vom Dienst suspendiert werden sollen. Sie bekämen dann auch kein Gehalt mehr. Die Schulen im Gazastreifen werden vom UNO-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge betrieben. Das hat allerdings im Moment zu wenig Geld, weil Schäden aus dem Gazakrieg vom letzten Jahr beseitigt werden müssen. Bis letzte Woche war unklar, ob die Schulen überhaupt wieder öffnen können. Mehrere Länder hatten dann aber Millionen gespendet. Die Wirklichkeit in Bangladesch ist offenbar zu grausam fürs Kino. Ein Gericht in Bangladesch hat einen Film verboten über die Katastrophe in der Textilfabrik Rana Plaza vor knapp 2,5 Jahren. Aus Sicht der Richter darf er nicht gezeigt werden, da er grausame Szenen und Fernsehberichte vom Unglück enthält. Im Rana Plaza-Gebäude in der Hauptstadt Dhaka in Bangladesch waren mehr als 1.100 Menschen ums Leben gekommen, 2.400 wurden verletzt. In dem Gebäude waren mehrere Textilfabriken untergebracht, die auch für den Handel in Deutschland produziert haben. Der Film Rana Plaza ist eine Liebesgeschichte. Sie ist angelehnt an das Schicksal einer Textilarbeiterin, die 17 Tage unter den Trümmern des Gebäudes gefangen war. Die israelische Regierung versucht, Flüchtlinge aus der Metropole Tel Aviv und dem Urlaubsort Eilat am Roten Meer fernzuhalten. Israels Innenminister hat ihnen nach Medienberichten per Eilentscheidung verboten, dorthin zu gehen. Das zielt auf 1.200 Menschen aus Eritrea und Sudan, die ab morgen aus einem Lager in der Wüste Negev freikommen. Israel setzt dort Asylbewerber fest. Vor allem Eritreer und Sudanesen sollen durch das Leben im Lager dazu bewegt werden, das Land freiwillig zu verlassen. Der oberste Gerichtshof hatte das vor kurzem zwar im Grundsatz bestätigt, allerdings dürfen die Flüchtlinge nicht länger als 12 Monate im Lager festgehalten werden. Deshalb kommen jetzt viele von ihnen frei. Auch durch die Eilentscheidung soll den Flüchtlingen offenbar die Perspektive genommen werden. In Tel Aviv und Eilat leben schon viele Menschen aus dem Ausland. Dort lassen sich angeblich leicht Aushilfsjobs in Gewerbe und Tourismus finden.
Wissensnachrichten.
Wer das Wochenende durchgefeiert hat, der hat vielleicht den einen oder anderen Moment über der Kloschüssel verbracht. In dem Fall dürfte klar sein, dass die Übelkeit vom Alkohol kommt. Wer dagegen einen richtigen Magen-Darm-Infekt hat, hat meist auch ein Norovirus und das ist ansteckend. Sogar über die Luft, wie Wissenschaftler aus den USA herausgefunden haben. Kerstin Ruskowski, wie haben die das denn untersucht?
Ja, das war gar nicht so einfach. Dazu mussten sich die Wissenschaftler nämlich eine Kotzmaschine bauen.
Lecker.
Denn um die Ansteckungsgefahr über Schwebepartikel aus dem Erbrochenen in der Luft im echten Leben zu testen, müsste man ja zufällig in der Nähe sein, wenn sich jemand mit einem Norovirus übergeben muss. Und dann müsste man auch noch die Möglichkeit haben, die Schwebepartikel aus der Luft irgendwie aufzunehmen, um anschließend zu untersuchen, wie hoch die Konzentration ist.
Also ganz wissenschaftlich eine Kotzmaschine. Wie muss ich mir die denn vorstellen?
Ja, das ist im Prinzip ein Modell des oberen Verdauungstrakts des Menschen. Also ein künstlicher Magen mit einer Druckpumpe, einem Ventil, um den Schließmuskel zu simulieren, einer Speiseröhre und einem Rachen. Das Ganze mündet dann in eine Maske von einem menschlichen Gesicht, die über einem Kasten aus Plexiglas hängt.
Also schön durchsichtig, dass man auch alles sehen kann.
Ja, und in diesen Modellmagen haben die Forscher dann eine Mischung aus einer speichelartigen und einer puddingartigen Masse gefüllt, die sie mit einem harmlosen Virus infiziert hatten. Dieses Virus ist dem Norovirus von der Struktur her sehr ähnlich. Und die Maschine hat das Gemisch dann in den Kasten erbrochen. Und in den Luftproben aus dem Kasten haben die Forscher eben tatsächlich so viele Viren gefunden, dass es für eine Ansteckung reichen würde.
Wie viel braucht man denn dafür?
Ja, Noroviren können schon ab 20 Viruspartikeln ansteckend sein. Und in dem Versuch haben die Forscher selbst bei einer geringen Konzentration mindestens 36 Viruspartikel in dem Kasten gefunden. Je nachdem können in einem einzigen Brechanfall aber sogar mehr als 13.000 Viruspartikel durch die Luft fliegen.
Ganz anderes Thema in Sachen Artenvielfalt ist bei uns vor allem hier in Europa, aber auch in Nordamerika nicht mehr so viel los. Vor der letzten Eiszeit sah das noch anders aus. Schuld ist der Mensch, sagen Forscher aus Dänemark. Sie haben eine Karte erstellt, die zeigt, wie groß die Artenvielfalt wäre, wenn es uns nicht geben würde. Wie sähe denn so eine Welt ohne Menschen aus?
Was die Artenvielfalt angeht, ziemlich abwechslungsreich. Tiere wie Elefanten, Nashörner und Giraffen, aber auch Bären, Wölfe und Elche wären ohne den Menschen sehr viel weiter verbreitet als heute. Im Moment gibt es die meisten verschiedenen Arten in Afrika unterhalb der Sahara. Wenn es jetzt aber den modernen Menschen, also den Homo sapiens, nicht geben würde, gäbe es viele dieser Tiere auch anderswo. Vor allem in weiten Teilen von Nord- und Südamerika und da insbesondere in und um Texas und an der Grenze zwischen Argentinien und Brasilien.
Und wie kommen die Forscher jetzt genau darauf, dass daran der Mensch schuld ist und nicht vielleicht auch das Klima oder so?
Weil sie für ihre virtuelle Karte den Einfluss des modernen Menschen rausgerechnet haben. Klar spielt für deren Lebensräume unter anderem auch der Klimawandel eine Rolle, aber eben keine so große. Und dadurch, dass auf ihrer Karte so viel mehr Arten so viel weiter auf der Erde verbreitet sind, schließen die Forscher, es ist vor allem der Mensch, der die großen Säugetiere vertrieben und dafür gesorgt hat, dass so viele Arten vom Aussterben bedroht sind.
So viel zur Theorie. Eine ganz praktische Untersuchung hat ergeben, in Deutschland sind nicht nur einige deutsche Ausländer feindlich, sondern auch Zuwanderer, die bei uns leben.
Ja, das Kriminologische Forschungsinstitut Niedersachsen hat in Niedersachsen 6000 Menschen gefragt, wie sie so zu Menschen aus anderen Ländern stehen. Und dabei kam heraus, dass zum Beispiel jeder fünfte Pole dort nicht neben einem Türken wohnen möchte. Und jeder achte Türke wiederum hat Probleme mit Juden. Und viele der befragten Zuwanderer haben Probleme mit Schwulen und Lesben. Insgesamt steht dieser Studie zufolge jeder siebte Erwachsene in Niedersachsen Ausländern und Zuwanderern skeptisch gegenüber. Bei Menschen über 70 ist das sogar noch ausgeprägter als bei Jüngeren.
Danke, Kerstin.
Wetter.
Der Abend ist wie der Tag oft wechselhaft. Im Westen und Südwesten Deutschlands sind Gewitter möglich. Auch in der Nacht kann es stellenweise regnen, bei Tiefstwerten zwischen 17 und 8 Grad. Morgen ist es im Norden verregnet, im Süden oft sonnig und in anderen Regionen wechselhaft. Es ist dann etwas kühler als heute mit maximal 18 bis 25 Grad.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf dradiowissen.de.